Guten Morgen miteinander. Wo im zweiten Irakkrieg, das war vor ungefähr 20 Jahren, die Amerikaner Saddam Hussein, den Diktator, gestürzt haben, hat der damalige amerikanische Präsident ein ganz bekanntes Statement gegeben. Mission accomplished. Auftrag ist abgeschlossen. Wir gehen wieder. Es ist nicht ganz so schnell gegangen, wie er gemeint hat. Und auch nicht so reibungslos. Und die Folgen spüren wir bis heute. Aber wo Jesus gestorben ist, am Kreuz von Golgatha, und nachdem er auferstanden war, hätte er alles gleich können sagen und sich verabschieden. Der Auftrag ist abgeschlossen. Ich gehe wieder zurück, dort wo ich herkomme, zum Vater im Himmel. Aber die Bibel lehrt uns und der Tag erinnert uns daran, Jesus ist noch 40 Tage auf dieser Erde geblieben. Und das sind 40 ganz wichtige Tage. Und wir lesen ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, im Kapitel 1, Vers 3, was er gemacht hat in diesen Tagen. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also Jesus ist, wenn ich gesagt habe, noch 40 Tage auf dieser Erde geblieben. Und das sind 40 ganz spezielle Tage gewesen. Er hat sich in sehr verschiedenen Situationen seinen Jünger gezeigt, als er auferstanden ist. Und er hat ein grosses Thema gehabt, wo er mit ihnen darüber geredet hat. Wenn ich jetzt gelesen habe, er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Er ist Menschen begegnet auf der Landstrasse im Unterwegssein. Er ist Menschen begegnet auf dem Friedhof der Maria Magdalena. Er ist Menschen begegnet auf der Arbeit, Petrus und seinen Kollegen beim Fischen. Er ist Jüngerinnen, und ich sage das ganz bewusst in der Weiblichkeitsform, der allererste, den er begegnet ist, sind Frauen gewesen, Maria Magdalena. Und sie war die erste gewesen, die den Auftrag hatte, die Botschaft von der Auferstehung weiterzusagen. Er hat sich immer wieder die Jüngerkreis gezeigt. Einmal, so lesen wir in 1. Korinther 15, 500 auf einmal steht dort. Und all die Überlieferungen, die Begegnungen mit dem Auferstandenen, wo uns überliefert sind, haben ein paar Sachen gemeinsam. Es hat, Jesus ist nicht mehr räumlich begrenzt gewesen. Er ist durch verschlossene Türen gegangen und durch dicke Wände. Auf einmal war er da gewesen. Er war geografisch nicht mehr limitiert gewesen. Er hat in dieser Zeit kein Wunder mehr da. In dem Sinne, wenn er es vorher gemacht hat. Aber er hat bereits in einer anderen Dimension gelebt. Von daher haben all die Begegnungen etwas Übernatürliches. Er hat sich nur seinen Nachfolger und Nachfolgerinnen offenbart, nicht aber seinen Finden. Und Jesus ist nur erkannt worden, auch von seinen Jüngern, wenn er sich offenbart hat. Zum Beispiel Maria von Magdala ist die Geschichte, die schöne Geschichte, wo sie als erste zum Grab gekommen ist, hat sie zwei Engel auf dem Grab gesehen. Zwei Engel. Und dann dreht sie sich und dann sieht sie einen Mann und meint, es sei der Gärtner. Und sagt zu einem, sie war im Schockzustand, hast du Jesus genommen? Er ist nicht mehr da. Und dann sagt er ein Wort zu einer Maria. Und sie sagt zu einem Meister. Er hat sich dem Thomas offenbart und ein paar Tage vorher die Jünger, indem er seine Wunden, seine durchbohrte Hand gezeigt hat, die verletzte Seite. Also sein Auferstehungsleib war auch nicht mehr gleich gewesen, wie vorher. Er hatte Narben gehabt. Und all die Begegnungen sind prägt von Freude, aber auch von Zweifel. Und sogar, wir lesen ganz am Schluss vor einem Missionsbefehl, unmittelbar vor Himmelfahrt, einige aber zweifelten, immer noch. Und das ist so geblieben bis Pfingsten. Und vor allem auch Enttäuschungen. Menschen, die ihre ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt haben, ihre Existenz zu verlassen haben, mit ein paar Jahren unterwegs waren, sind vor dem Scherbenhaufen von ihrer Hoffnung gewesen. Und ich lese jetzt so eine Geschichte, die ich jetzt bereits angetönt, Lukas 24, ist zwar nicht am Auferstehungsmorgen passiert, sondern am Ostermorgen. Aber es ist auch in die 40 Tage gegangen. Lukas 24. Begegnung mit den Emmausjüngern. Kapitel 24, Verse 13 bis 35. Und ich lese mal bis zum Vers 24. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt. Also zwei Wegstunden im Militär hat man gerechnet pro Stunde 4 Kilometer mit Pack. Also das sind so zwischen 8 und 10 Kilometer gewesen. Und das Dorf heisst Emmaus. Und sie redeten mit, und eben die beiden Jünger, sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten, vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und getötet haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben Erscheinung von Engel gesehen. Und die sagten, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen gesagt haben. Aber ihn sahen sie nicht. Der Luther-Text fängt so an, Vers 13, und siehe. Und Basisbibel, und siehe doch. Als ich ein kleiner Bub war, hat mein Vater viel Märchen vorgelesen, und vor allem Märchen von den Gebrüdern Grimm. Ein paar von euch kennen die sicher. Und ich erinnere mich, die haben immer gleich angefangen. Es war einmal. Das war so typisch gewesen. Also Hänsel und Gretel und Aschenbrödel und wie die alle geheissen. So haben Märchen angefangen. Und die Geschichte fängt anders an. Und siehe, schaut, hört. Es ist kein Märchen, es ist ein Tatsachenbericht. Und dann kommt eben die wunderschöne Geschichte von diesen beiden Jüngern, also sind vom ganz engen Jüngerkreis, der Kleopas wird nicht erwähnt, sonst, wer der andere war, wissen wir nicht. Und die beiden sind miteinander unterwegs gewesen, haben geredet, eben von Jerusalem nach Emmaus, die ungefähr 10 Kilometer. Und dann kommt einer zu ihnen und läuft mit ihnen und einfach ein Fremder, inkognito, wenn man sagt, nicht erkannt. Und er läuft mit ihnen und hört zu, sagt nichts vorläufig. Da steht, Vers 15, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Lukas 18, Vers 12 sagt, von der gleichen Geschichte, ganz kurz, Jesus offenbarte sich ihnen in einer anderen Gestalt. Also so auf der Landstraße begegnet Jesus unerkannt Menschen. So ist es damals, so ist es auch heute noch. Wir alle sind unterwegs auf unserer Lebensreise und gehen durch schöne und durch schwierige Situationen. Und manchmal meinen wir sogar, wir sagen allein, Gott hat uns vergessen, wenn es ganz schwierige Situationen sind. Aber die Bibel sagt, Jesus sagt selber, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Aber eben, oft sehen wir ihn nicht. Spüren den auch nicht. Und das macht so Wegstrecken oft auch so schwierig. Und dann, nachdem Jesus das Willi zugelassen oder der Fremde das Willi zugelassen hat, stellt er den Menschen zwei Fragen. Und es ist ja interessant, das ist ja eines der Markenzeichen von der Konversation und vom Unterwegssein mit Jesus war, dass er viele Fragen gestellt hat. Der Pharisäer auf ihre provokativen Fragen hat er provokative Fragen zurückgegeben. Bei den Jüngern, aber auch die Jünger hat er Fragen gestellt. Ich denke, das eine Mal, wo er die Jünger fragt, wer sagen die Leute, dass ich bin? Da kommen verschiedene Antworten. Der Elia oder sonst ein Prophet. Und dann stellt Jesus eine zweite Frage. Wer aber sagt ihr, dass ich bin? Und stell dir mal vor, Jesus würde dir die Frage stellen. Wer seist du? Wer ist Jesus für dich? Wer bin ich für dich? Ich habe gehört, dass Jesus 35 verschiedene Fragen stellt. Es wäre eine interessante Frage als Predigtserie zu brauchen. Und auch da, Vers 17, was sind das für Dinge, die er miteinander verhandelt? Über was redet er? Warum sind er so traurig? Und die Antwort vom Kleopas: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was dort geschehen ist? Zwischen der Kreuzigung und der Auferstehung gibt es einen ganz riesigen Unterschied. Die Kreuzigung war ein öffentliches Ereignis. Das haben alle gewusst, das war das Thema von Jerusalem. So wie gestern und vorgestern das Attentat in Amerika das grosse Thema war. Und im Gegensatz zu dem, bei der Auferstehung hat es keine menschlichen Züge gegeben. Natürlich, die Soldaten, die haben Begleiterscheinungen von der Auferstehung erlebt. Aber die Auferstehung ist wie die Schöpfung. Es war kein Mensch dabei gewesen. Es war Geheimnis Gottes. Und vor allem auch, wie ich vorhin gesagt habe, Jesus ist nicht der ungläubigen Welt erschienen nach seiner Auferstehung, sondern nur seinen Jüngern. Aber auch nur seinen Jüngern, wenn er sich zu erkennen gehabt. Es war immer Offenbarung. Sonst hat man nicht beachtet, sonst hat man nicht gesehen. Und dann fragt Jesus weiter, Vers 19, fast eine dumme Frage: Was ist denn passiert? Und die Antwort wiederum: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir spüren, die Fragen sind eigentlich seelsorgerliche Fragen. Jesus berührt den tiefsten Grund mit dieser Frage. Warum sind wir traurig? Was ist passiert? Die Enttäuschung, die sie hatten. Jesus hat wollen, dass sie sich mit ihrer Enttäuschung, mit ihrer Traurigkeit, mit dem Scherbenhaufen, vor dem sie stehen, auseinandersetzen. Und was war das Problem? Ich denke, so sagt es der Text. Es waren zwei Probleme, die sie hatten. Zwei Gründe für ihre Enttäuschung. Sie haben eine mangelhafte Vorstellung von Jesus. Sie sagen, er war ein Prophet, der grosse Taten hatte. Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk. Ist das richtig gewesen? Natürlich ist es richtig gewesen. Er war ein Prophet gewesen. Aber er war noch viel mehr gewesen. Er war der Sohn Gottes gewesen. Er war der Messias gewesen. Er war Schöpfer gewesen. Er ist von der Ewigkeit zu uns Menschen gekommen. Und das Zweite ist, sie haben eine mangelhafte Vorstellung vom Heilsplan Gottes. Wir aber dachten, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Wird er Israel erlösen? Ja, natürlich. Aber nicht nur Israel. Es war nicht mehr nur Israel im Fokus, sondern die ganze Welt. Auch die Völker. Und Die Bäder hat natürlich auch speziell gedacht, dass er auch nach diesen vielen, vielen Jahren von Fremdherrschaft, jetzt unter den Römern, haben sie das ganz konkret sich so vorgestellt, dass er die Römer wird. Irgendwie besiegen und das messianische Reich aufrichten. Sie haben menschlich von Jesus und vom Heilsplan Gottes gedacht. Und damit eigentlich viel zu klein, weil Gott hat ganz andere Dimensionen gehabt. Auch wir sind immer wieder in Gefahr, zu klein von Gott zu denken. Nicht unbedingt falsch, aber zu klein. Und wenden auf unser Denken reduzieren. Denken ist auch immer wieder, wir können unseren Blick nicht genug schärfen, nicht zu fischen, nicht. Wir müssen unseren Blick, unseren Denken immer wieder schärfen im Blick auf Jesus, auch im Blick auf den Heilsplan Gottes. Ich denke, also in meiner Lebenszeit sind unendlich viele Bücher geschrieben worden über den Heilsplan Gottes, über Jesus. Und vieles sind super Bücher. Vieles, sehr viel, sind spekulative Bücher. Vieles sind Bücher, wo man sehr viel eingelesen hat, wo kann sein, wo aber auch ganz anders sein. Und darum ist es grundsätzlich wichtig, dass wir unseren Blick immer wieder schärfen im Blick oder im Blick in die Bibel hinein. So hilfreich, dass Bücher und alles Mögliche sie können, so gefährlich kann es auch sein, dass unser Blick eingegangen wird im Blick auf die Unendlichkeit Gottes. Aber man muss natürlich auch entschuldigen, die beiden Jünger. Erstens haben sie nur das Alte Testament gehabt, noch kein Neues Testament gehabt. Und zweitens haben sie vor Pfingsten geglaubt. Also ihren Blick hat natürlich rein von der Zeit, die sie geglaubt hat, der ist eingeschränkt gewesen, nicht nur von ihnen, sondern auch von allen anderen Jüngern. Und jetzt lese ich weiter. Und jetzt Jesus, nachdem er die Frage gestellt hat und die Antworten bekommen hat, sagt er, und er sprach zu ihnen, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dieses erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ich denke, das war die gewaltigste Bibelstunde, die je auf dieser Erde gehalten worden ist. Und wenn ich etwas könnte wünschen, dann wäre es das, dass das in der Bibel hineinstehen würde. Oder dass ich dabei gewesen wäre. Aber dann hätte ich es vielleicht wieder vergessen. Und jetzt ist interessant, bei dieser gewaltigen Bibelstunde, bei dieser gewaltigen Schriftauslegung vom Alten Testament, haben sie niemand anderen erkannt. Aber es ist dann weitergegangen. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und jetzt passiert's. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und schwupps, er verschwand vor ihnen. Aber die Augen sind offen gewesen. Und dann sagt's, Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Also sie haben gespürt, die Bibelauslegung hat, das ist besonders gewesen. Das hat ihr das Herz berührt. Das Herz hat brennt, aber die Augen sind immer noch verschlossen gewesen. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt, die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon und erschienen. Also in der Zwischenzeit ist in Jerusalem sind zurückgesprintet nach Jerusalem zu den Jüngern wieder und unterdessen ist denen Jesus auch begegnet. Und jetzt erzählen sie ihre Story. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, als er das Brot brach. Also sie, wie ich vorhin gesagt habe, sie haben Jesus erst bruchstückhaft erkannt. Aber jetzt tut er ein Wort auf. Musste nicht Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Es war eine absolute Notwendigkeit, dass Jesus gestorben ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und jetzt komme ich wieder zu uns. Auch wir leben ja in so einer Zwischenzeit, wo schon fast 2000 Jahre geht. Nämlich zwischen der Himmelfahrt und Wiederkunft Jesu. Und ich denke auch mir, auch wenn wir die Bibel haben, erkennen vieles erst bruchstückhaft. Das sagt sogar der Paulus. Dass er, dass seine Erkenntnis Stückwerk ist. Und dass er vieles noch in einem dunklen, trüben Spiegel hineinsieht. In dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit. Und wie viel mehr soll das nicht auch bei uns der Fall sein? Aber wir haben doch, im Gegensatz zu ihnen damals, die Bibel mit 66 Büchern, Altes und Neues Testament. Vor allem leben wir nach Pfingsten und haben den Heiligen Geist, der uns die Schrift öffnet, der der Stellvertreter Jesu ist, der uns auch leitet und führt und uns auch durch die Höhe und die Tiefe vom Leben durch begleitet wird. Aber es gibt im Neuen Testament oder in der Bibel, aber speziell auch im Neuen Testament oder in dieser Zwischenzeit, ein grosses Spannungsfeld. Die Bibel kennt es schon jetzt und es noch nicht jetzt. Und ich denke, viele von unseren frommen Enttäuschungen kommen davon, dass wir uns dieser Spannung nicht bewusst sind. Einerseits, du hast das gelesen, in der Jesus ist alle Gewalt gegeben, Epheser 1, Vers 20 und 21. Er ist eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst seinen Namen hat. Und alles hat er unter seine Füße getan. Jesus ist auch in die Stellung zurückgegangen, zum Vater gegangen, zur Rechten Gottes. Ist allmächtig, ist durch den Heiligen Geist bei uns, überall und immer. Alles ist unter seinen Füßen. Eigentlich könnten wir ganz gelassen durchs Leben gehen. Der Putin, Xi Jinping in China, der Amerikaner, die Exponenten von Gender Mainstreaming, alles ist unter seiner Macht. Alles, was ich Unruhe machen will. Er ist der Herrscher, Er steht über Corona und alles, was sonst auch die frommen Leute spalten tut. Helmut Hilke sagt noch jemand, eigentlich könnten wir ganz gelassen und mit hochgelagerten Füßen entspannt durchs Leben gehen. Er regiert, absolut. Aber jetzt kommt das ist die eine Seite, aber es kommt die andere Seite, die die Spannung ausmacht. Hebräer 2, Vers 8. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Also da werden fromme Leute angesprochen. Da werden Leute angesprochen, die den Heiligen Geist haben, die Jünger Jesu sind. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Und Johannes schrieb im ersten Brief, 3 Vers 2, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also, wir haben schon einen vollkommenen Status. Und wir sind schon Gottes Kind, wir haben den Heiligen Geist, wir sind Erben vom Reich Gottes. Aber wir leben noch auf dieser Erde, wir haben noch Fleisch und Blut. Wir sind noch angefochten. Oder wie es der Paulus sagt, wir leben im Glauben, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Also unser Stück, unsere Augen, geistlichen Augen, sind immer noch nicht so hellsichtig, wie wir es gerne hätten, oder manchmal sogar meiner. Es ist uns vieles noch verborgen. Es gibt vieles in der Bibel, wo ich nicht weiss, was wirklich bedeutet. Oder wo kann verschieden ausgelegt werden. Man soll uns auch immer ein Stück weit demütig machen. Und ich denke, viele von unseren Enttäuschungen kommen auch dort her, dass man falsche, von dieser Spannung her falsche Erwartungen an Gott gibt. Dass wir Verheißungen in Anspruch nehmen, die gar nicht verheißen sind. Ich möchte ein paar Sachen anführen. Die Bibel verspricht uns Trost, aber kein Leben ohne Trauer. Die Bibel verspricht uns Freude, aber kein Leben ohne Traurigkeit. Die Bibel verspricht uns Weisheit, aber kein Leben ohne offene Fragen. Jesus verspricht uns Versorgung, aber kein Leben ohne finanzielle Engpass. Er verspricht uns seine Gegenwart, aber kein Leben ohne Einsamkeit. Er verspricht uns heilig, aber nicht Gesundheit bis zum letzten Atemzug. Die meisten von uns werden an der letzten Krankheit sterben. Und die kann sehr unangenehm und schmerzhaft sein. Kann Demenz sein, kann Parkinson sein, kann Krebs sein. Es könnte natürlich auch ein Unfall sein. Die Bibel verspricht uns ewiges Leben, aber kein langes Leben auf dieser Erde. Jesus verspricht uns Sieg, aber kein Leben ohne Niederlage. Aber was die Bibel uns verspricht, was Jesus uns verspricht, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und manchmal spüren wir das, manchmal erst im Rückblick, dass er bei uns war. Manchmal bleiben die offenen Fragen. Dietrich Bonhoeffer sagt, und damit komme ich zum Schluss, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Wir sind sehr oft geneigt dazu, unsere Wünsche fromm einzupacken und die Bibel nicht zu lesen. Und dann zu meinen, Gott muss sich auf das einlassen. Aber wisst ihr, im Rückblick auf mein Leben, und ich bin jetzt doch schon 72, wie bin ich dankbar, dass Gott sich nicht auf alle meine Wünsche eingelassen hat. Dass er nicht jedes von meinen Gebeten so erhört hat, wie ich es formuliert und gedacht habe. Aber was ich sagen darf, er ist immer wie immer gewesen, auf den schwierigen Wagen, auf den sehr schwierigen Wagen. Und der das versprochen hat, der hat garantiert, dass er uns bis zum letzten Atemzug wird begleiten und dann dort sogar erwarten auf der anderen Seite vom Grab. Amen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken von ganzem Herzen, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast. Dass du, Herr, ans Kreuz gegangen bist, dich von uns Menschen verspotten, ablehnen lassen hast, erniedrigen lassen hast, aber auch, dass du auferstanden bist. Ganz vielen herzlichen Dank für die 40 Tage, wo du dich den Jüngern offenbart hast. In grosser Geduld hast du ihnen das Wesen vom Reich Gottes ausgelegt und den Heilsplan Gottes. Wir danken dir, dass du zurückgegangen bist in die Ewigkeit zum Vater, aber auch mit dem Versprechen zurückgegangen bist, dass du so wiederkommen wirst, wie du gegangen bist. Und dass das, was wir jetzt schleierhaft dunkel sehen, verschwommen, einmal wird klar sein. Und dass alles gut rauskommen. Sei es mit unserer kleinen Welt, sei es mit der grossen Welt, oder sogar mit dem ganzen Kosmos, wird irgendwie neu werden, wenn du wirst wiederkommen. Und mach uns bereit auf den Tag, wo du wirst wiederkommen. Wir wissen nicht, ob unsere Begegnung dann sein wird. Aber es ist ja gut möglich, dass wir normal sterben werden. Aber auch dann dürfen wir wissen, du bist Penis. Auch wenn es durchs Tal des Todesschatten geht. Lob, Dank, Ehre und Anbetung. Amen.